先生们、女生们，大家好！我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Tomasio's Club 玩玩的开心。
Auf Deutsch, willkommen im Tomasio's Club. Das war jetzt eine Sprache, die heute nicht vorkommt. Ansonsten kommen sehr viele Sprachen vor. Es ist also durchaus was für Gelehrte und wir begrüßen Susanne Zepp, die ein kompliziertes Buch geschrieben hat, über das wir uns heute unterhalten wollen und Claudia wird es gleich vorstellen.
Ein kompliziertes Buch, was aber sehr schön zu lesen ist, aber ich vergesse jetzt nicht, dem Sponsor zu danken, dem Vertreter und Geschäftsführer der Uni-Buchhandlung Leipzig, Klaus Finke, und haben wir einen Büchertisch? Wir haben einen Büchertisch, also dieses wirklich sehr schöne Buch kann man auch kaufen. Und wir haben auch ein Publikumsmikrofon, also wenn der Eindruck entsteht, dass wir hier etwas erschlafft sind oder erschlaffen werden, dann bitten wir um Intervention aus dem Publikum. So, es handelt sich um ein Buch, das heißt Herkunft und Textkultur über jüdische Erfahrungswelten in romanischen Literaturen 1499 bis 1627. Das ist schon ziemlich viel. Es handelt sich um eine Habilschrift und deswegen muss ich das besonders hervorheben. Sie hat nur 220 Seiten. Ich war ja bisher immer der Meinung, ich hätte die kürzeste Habilschrift geschrieben, aber sie hat mich noch getoppt. Ja, und ich sage vielleicht mal erst, worum es geht. Das sind 5 sehr verschiedene literarische Texte, spanische, französische und italienische. La Celestina, die Dialogi d'Amore de Leone Ebreo, El Lazarillo de Tormes, Montagne Essay und schließlich João Pinto Delgado. Ich nehme mal an, dass außer den großen Spezialisten niemand diese Texte kennt und frage Sie jetzt erstmal, was hat Sie dazu bewogen, 5 Texte, die übrigens über 150 Jahre hinweg erschienen sind. 128. Ja, was hat Sie dazu bewogen, diese Texte in den Blick zu nehmen? Und das Zweite, ich bin ja mehr die Vertreterin der Literaturwissenschaft. Wieso ist das eigentlich ein historisches Thema?
Okay, erst vielleicht mal was zur Auswahl der Texte. Ich habe versucht, in dieser Studie mich mit dem Anteil jüdischer Erfahrungswelten bei der Herausbildung der europäischen Moderne auseinanderzusetzen. Das aber in einer anderen Art und Weise, wie das in den Kulturwissenschaften und in der Geschichte gemeinhin gemacht wird. Ich habe es ausgehend von literarischen Texten, die in ihrer Tradition immer wieder vor dem Horizont der Herkunft ihrer Autoren verstanden und gelesen worden sind. Und ich habe diese Texte ausgewählt, weil sie in unterschiedlichen Arten und Weisen Zugehörigkeit repräsentieren und problematisieren und weil gleichzeitig die Autoren, soweit wir sie kennen, für unterschiedliche Formen jüdischer Zugehörigkeit in der frühen Moderne stehen.
Jetzt müssen wir, glaube ich, schon von vornherein mal sagen, was soll das eigentlich heißen, jüdische Zugehörigkeit? Mhm. Und Sie haben ja dann auch diesen ziemlich komplexen Begriff von Maranos und Conversos. Mhm. Das wird ja jetzt schon sehr speziell, aber ich glaube, wir müssen es erklären. Mhm.
Was soll ich genau erklären?
Was Maranos und Conversos sind.
Vielleicht fange ich einen Schritt vorher an und gebe noch mal ganz kurz einen Einblick in die Zeit, in der wir sind. Wir sind sozusagen der erste Text Ende des 15. Jahrhunderts, 1499, La Celestina, ein Lesedrama ironischer Art. Und wenige Jahre zuvor, 1492, haben die katholischen Könige per Ausweisungsdekret alle spanischen Juden, die nicht zum Christentum konvertieren wollten, des Landes verwiesen. Das Osmanische Reich, das zu diesem Zeitpunkt bis zu einem gewissen Maße Religionsfreiheit bot, war nach Portugal der hauptsächliche Punkt nicht der Flucht, aber doch der Zuflucht der spanischen Juden. Und diejenigen, die konvertiert sind, standen bereits ab dem 14. Jahrhundert unter einem speziellen Verdacht, nämlich dem Verdacht, die Religion des Christentums nur pro forma angenommen zu haben und nicht und sozusagen ihre eigentliche Religion, die mehr und mehr auch nicht mehr religiös, sondern ethnisch definiert wurde, im Geheimen zu praktizieren. Und vor diesem Horizont ist sozusagen der Converso, Begriff zu verstehen. Konversion, das kennen wir auch, bedeutet den Wandel von einer oder den Übertritt von einer Religion in die andere. Der Converso-Begriff bekommt relativ schnell etwas Pejoratives, was Abschätziges, weil in ihm eben mitschwingt, dass sozusagen die reale Annahme der neuen Religion nicht geschehen ist.
Und dann gibt es ja ganz viele Geschichten, was diese bösen Juden heimlich tun.
Richtig.
Aber ja, erzählen Sie doch mal ein bisschen plastisch.
Naja, ne? Also das sind alle in antisemitisierenden Fantasien, ja, die das Christentum so zu bieten hat. Vom Ritualmord bis zur Hostienschändung. Das ist aber sozusagen für die Conversus nochmal von einer besonderen Virulenz, weil das waren ja de jure Christen, die allerdings in all ihren Verhaltensformen, wenn sozusagen die Nachbarn wussten, dass es konvertierte Christen waren, unter einer besonderen Beobachtung standen. Da konnte es schon genügen, wenn man am Freitag das Haus putzte, dass der Nachbar, der möglicherweise sein Auge auf das Feld des Nachbarn geworfen hatte, bei der Inquisition sagte, der wäscht sich am Freitag, der wird wahrscheinlich am Samstag den Schabbat einhalten und ist deswegen kein realer Christ. Und mehr würde ich jetzt, glaube ich, an diesen Phantasmata nicht evozieren wollen. Mhm. Aber vielleicht noch zu Ihrer ursprünglichen Frage nach dem Marano, weil das ist ein Begriff, auf den es mir sehr ankommt, denn er hat auch eine ursprünglich sehr stark pejorative Einfärbung. Er war ein Schimpfwort. Es gibt prominente Autoren, die ihn von einer Etymologie, einer tierischen Etymologie herleiten, so Schwein, ja. Maranusch. Diesen Begriff versuche ich sozusagen aus seinem ursprünglichen pejorativen Kontext zu entheben und in Annahme und Weiterentwicklung einer Anregung von Dandina mit einer neuen Bedeutung zu versehen, nämlich zu versuchen, ihn produktiv zu machen für die verschiedenen Anteile jüdischer Geschichtserfahrung, die die spanische, aber auch die europäische Geschichte der frühen Neuzeit kennzeichnen. Mhm. Nämlich diejenigen, die nicht automatisch mit Herkunft und Zugehörigkeit beschrieben werden können, sondern die sich in unterschiedlichen Stufen sichtbar machen im Text.
Das ist ja jetzt schon ziemlich komplex und man könnte ja vielleicht sagen, es ist auch eine Diskursgeschichte. Also ich war sehr erfreut, weil ich auch ein wenig Hispanistik studiert habe. Ich fühlte mich dann mit manchen Texten auch sehr vertraut. Und mir kommt es entgegen, und das kann man jetzt in der Geschichtswissenschaft so machen, dass man literarische Texte als Quellen nimmt.
Ich habe ja großes Glück, ich bin ja keine Historikerin.
Ach so.
Ich bin Romanistin.
Dann schon ist ein Problem gelöst.
Ja, das ist großartig. Aber ich bin Romanistin. Sie wissen, die Einrichtung, an der ich bin, ist eine mit einem starken historischen Schwerpunkt. Meine Venia Legendi ist romanische Literatur und Kulturwissenschaft. Ja. Und das ist so gewollt. Wir versuchen, Kolleginnen und Kollegen aus den unterschiedlichen geisteswissenschaftlichen Disziplinen ans Haus zu holen. Und damit sie für eine gewisse Zeit ihres Projekts die Perspektive, die das Institut anbietet, in ihre Projekte mit übernehmen und dann hoffentlich in ihre Disziplinen zurückstrahlen. Das heißt, das ist auch eine Studie, die sich an die Romanistik und bestimmte Fachtraditionen in der Romanistik richtet.
Also das wurde ja jetzt schon angesprochen, das Buch geht fünf Stationen durch, es hat fünf Texte, die auch sehr prominent gemacht werden im Text, zitiert auf jeder Seite, sodass man, wenn man das frühneuzeitlich in Spanisch, Italienisch und Französisch nicht so mächtig ist, als Leser ganz schön rumgeschleudert wird, weil man dann immer unten in der Fußnote die deutsche Übersetzung lesen muss, um dann wieder in den Text einzusteigen. Aber man merkt, der Autorin geht es auch darum, sozusagen diese Texte in ihrem eigenen Text präsent zu halten. Und sie auch, sie werden auch nicht resümiert, also sie werden nicht wiederholt, sondern sie stehen da als Auseinandersetzungspunkte. Selber sind diese Geschichten auch wiederum, und das, was sich um die Autoren rankt, komplex, um das Mindeste zu sagen. Und man muss dem Buch zugutehalten, dass er diese Komplexität, dass es diese Komplexität relativ rasch auf den Punkt bringt und sich also nicht in philologische Details verliert, obwohl es sie benennt. So. Ja. Das ist sicher eine Qualität der Arbeit. Und die andere Qualität ist eben schon angesprochen, dass es eine bestimmte Art des Zugriffs gibt, der die Sprache im Grunde der Literaturwissenschaft beeinflussen möchte, mit einem ganz, ich würde mal sagen, einfachen Punkt, nämlich einen gewissen Reduktionismus durchzustreichen, der manche komplexe Verhältnisse, manche Textanalyse dadurch versucht zu erklären, dass man darauf verweist, dass der Autor jüdische Wurzeln hat. Mhm. Das sozusagen soll nicht mehr sein, oder das ist sozusagen etwas, was man zumindest mal entkontextualisieren müsste oder wiederum im Kontext dann der Romanistik vielleicht des 20. Jahrhunderts verstehen muss, wozu aber jetzt auch nicht groß was gesagt wird, außer dass es ein Topos ist. Mhm. Ja. Und dann gibt es eben dieses Konzept des Marannentums oder sagen wir mal die Umwertung dieses Begriffes. Und vielleicht sagen Sie dann dazu nochmal was, warum das jetzt attraktiv ist für heutige sozusagen Auseinandersetzung mit den Texten, einen solchen Begriff in gewisser Wertigkeit zu verwenden. Ich habe den kennengelernt gar nicht mal als ablehnend in der Beschäftigung mit Spinoza und seinen Vorfahren, als eine schlichte Beschreibung. Mhm. Aber das ist offen, da steckt offensichtlich mehr dahinter und es sozusagen muss auch mehr getan werden. Ja?
Ja. Vielleicht, wenn ich darf, würde ich, um auf die Frage gerade antworten zu können, einen Schritt zur Seite gehen und nochmal auf die Fachtradition Bezug nehmen, die Sie gerade angesprochen haben. Die Fachtradition ist in der Romanistik bis heute sehr, sehr stark. Sie hat ihre Wurzeln bei einem Philologen, eigentlich Linguisten, Americo Castro, der Republikaner war, der sozusagen vor den Siegern des Spanischen Bürgerkriegs dann in die USA geflohen ist und der sozusagen das Spanien, das die Republik nicht hat erschaffen können, versucht hat, über seine philologischen, kulturhistorischen Arbeiten zu erschaffen. Das heißt, er hat sich sehr emphatisch dem Spanien der drei Kulturen zugewandt, des ausgehenden Mittelalters und versucht, ein Spanien zu imaginieren, das eben ganz anders ist als das Franco-Spanien, das sich nach dem Bürgerkrieg zu etablieren begann.
Also die drei Kulturen müssen wir auch nochmal nennen, das ist alles schon so lange her.
Pardon. Ja. Die drei Kulturen wären in ihrer Reihenfolge das Judentum, das Christentum und der Islam, die die spanische Geschichte und auch die europäische Geschichte in sehr massiver Weise konturiert haben und die eben durch die lange Zeit der spanisch-arabischen Geschichte auch virulent geworden ist. Und für Americo Castro, der in Princeton im Exil war, war sozusagen diese Vision eines eben Spaniens, das nicht katholisch, das nicht frankistisch war, eine Lebensaufgabe. Und er hat das sozusagen über einen imaginierten Multikulturalismus und durch einen sehr emphatischen Begriff eines spanischen Judentums getan. Also das ist sozusagen der Kontext, auf den es mir ankam. Das ist eigentlich eine linke Tradition, wenn man sozusagen allgemein sprechen möchte, die ihre Wurzeln hat im Herzen der europäischen Geschichte, die sich aber in einer Art und Weise der Diskurse der Zeit bedient, die sozusagen und auch einem Konzept von Religion und Herkunft, was in einer gewissen Weise essentialistisch ist.
Ja, aber das, ich will jetzt nochmal nachfragen. Nach meiner notgedrungen etwas kursorischen Lektüre des Buches, reduziert sich sozusagen der Punkt, wo Sie da sozusagen Anstoß nehmen und Abstoß gewinnen, auf solche Aussagen, die dann zitiert werden wie, um den Autor zu verstehen, muss man wissen, dass er jüdische Wurzeln hat. Das ist aber auch schon alles. Also Sie deuten jetzt nicht, oder habe ich das überlesen, sozusagen das Gedankentum derjenigen aus, die so etwas sagen. Das steht ein bisschen stellvertretend für eine
sehr, sehr starke Fachtradition, die sozusagen in der Romanistik, ich glaube, es gibt das auch in anderen Fächern, aber das wissen Sie besser als ich, habe die Germanistik ein bisschen unter Verdacht, aber dass sozusagen die Analyse literarischer Texte vor dem Horizont der Abstammung ihrer Autoren ist auf jeden Fall in der romanistischen Tradition eine sehr nachhaltige Tradition. Ja. Und die ging es mir zu problematisieren, nicht nur in diesem Buch. Ich habe mit einer Freundin und Kollegin ein Buch geschrieben über Repräsentationen jüdischer Zugehörigkeit in Romanen der letzten 10 Jahren, wo wir gemerkt haben, dass auch dort in der Rezeption dieser Texte reduktionistische, essentialistische Interpretationen unmittelbar im Vordergrund stehen. Bei der frühen Neuzeit ist das nochmal ein bisschen schwieriger. Mhm. Ne? Und das hat mir aber insofern geholfen, sozusagen die Auseinandersetzung mit dieser Fachtradition war eben aufgrund dieser Geschichte, das ist einem eigentlich sympathisch. Ne? Americo Castro ist jemand, wo man sagt, ist eine faszinierende Forscherpersönlichkeit. Zugleich liest man aber Texte, wo man schlucken muss. Man denkt, boah, ist aber ganz schön essentialistisch. Ist es wirklich hilfreich, sozusagen diese Kenntnis über eine vermutete Herkunft, die eigentlich einen inquisitorischen Blick reproduziert, über den Autor zu haben, um den Text adäquat zu verstehen? Eigentlich nicht. Denn sozusagen die Herkunft der Autorin, der Autoren in diesem Fall, mit denen ich mich befasst habe, ist zum Teil gar nicht geklärt. Also Lazzario de Tormes ist anonym publiziert. La Celestina, da ist ein Autor nur aufgrund eines Akrostichons, also eines Widmungsgedichts, wo sozusagen die ersten Buchstaben hinuntergelesen, eine Autorenbeschreibung ergeben bekannt. Von daher ist sozusagen das Thema noch mal komplexer. Und der Begriff des Maranentums oder des Maranischen ist eben einer, der in dem Moment, wo man ihn seiner abschätzigen, seiner pejorativen Etymologie enthebt, möglicherweise, ne, ich habe das alles sehr vorsichtig formuliert, einem die Möglichkeit gibt, nicht abzuweisen. Und weil das glaube ich nicht, dass es überhaupt gar keine Rolle spielt, die Geschichtserfahrung der Autoren. Das habe ich zu keinem Zeitpunkt behauptet. Also sozusagen eine Balance zu finden zwischen einer adäquaten Art und Weise, den Text in Angriff zu nehmen, die Geschichtserfahrung der Autoren mit einzubeziehen, dies aber eben nicht in einer essentialistischen Weise zu tun. Und das habe ich versucht, an 5 Beispielen zu erproben und jeweils zu schauen, bringt mir der Begriff sozusagen in der Interpretation dieses Textes was. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob Sie das wollen, auf eines der Beispiele näher eingehen. Man könnte an einem das sehr gut zeigen und das ist das letzte Kapitel.
Bleiben wir nochmal bei der Methode. Das ist ja eigentlich etwas, was die Cultural Studies, also sagen wir die seit den 70er Jahren auch immer hatten. Die wollten ja den guten Schwarzen und den guten Haitianer und so weiter. Und ist das sozusagen auch ihr Feindbild oder ihr Sprungbrett, also im Blick von Americo Castro, der gute Jude?
Ja, wobei man sagen muss, also richtiges Feindbild handelt sich nicht, sondern es ist mehr so ein Problem, ein Unwohlsein, ein sozusagen ein Willen bei ihnen zur Abkehr von allzu eindeutigen Lesarten oder von Vereindeutigung von Lesarten. Mhm. Ja? Und was da damit dann umgekehrt gewonnen wird, muss ich sagen, entzieht sich mir auch ein bisschen in dann wiederum dem Ertrag, weil ich da den Vergleich nicht so habe. Ich sehe schon, dass Sie wehren sich auch dagegen, sozusagen nur den Text zu nehmen. Mhm. Ja, Sie wollen Sie schon die Erfahrungsdimension des Autors mit hineinnehmen. Und ganz interessant ist ja das Beispiel von Montaigne, den ich also mein ganzes Leben lang immer gelesen habe, ohne zu wissen, dass er eine sozusagen ehemals, also mütterlicherseits jüdisch war oder da eine entsprechende Vorgeschichte hatte. Das ist ganz interessant, ob die Interpretation, die dann sozusagen mit diesem Wissen operiert, mich überzeugt, weiß ich jetzt auch noch nicht, da müsste ich nochmal tiefer reingehen. Vielleicht ist es doch ganz gut, wenn wir mal eine Geschichte mal hören, sozusagen, um zu sehen, wie Sie das interpretieren. Mhm. Sie können sich selber eine auswählen.
Dann nehme ich mein liebstes Beispiel, das ist das letzte Kapitel, João Pinto Delgado. Wie man hört, sozusagen ein portugiesischer Name, stammt aus einer Familie zwangskonvertierter Juden, ist aus sozusagen vor den Verfolgungen in Portugal zu Beginn des 17. Jahrhunderts sein Vater mit dem jungen Sohn und den Brüdern und der Frau, also mit der gesamten Familie, nach Südfrankreich geflohen, in die Nähe von Rouen.
Südfrankreich und Rouen?
In der Nähe von Bordeaux, gut. Pardon. Und dort hat sich sozusagen eine Exil-Portugal-Spanien-Converso-Gemeinde gebildet, die aber eben auch unter präziser Beobachtung der christlichen Nachbarn und Nachbarn stand. Die Situation auch im Frankreich dieser Zeit nicht so ohne für die Converso-Gemeinde dort. Und João Pinto Delgado beschließt 1627 einen Text mit einer Widmung und einer Zuerkennung an Kardinal Richelieu zu publizieren. So, und das sind drei Bibelparaphrasen von drei biblischen Geschichten. Und die kommen auf den ersten Blick sehr konventionell daher. Das ist die Esther-Geschichte, die Ruth-Geschichte und die Klagelieder. In wunderschönen spanischsprachigen Quintillas, Versen von höchster Qualität. Auf den zweiten Blick merkt man, dass dieser Text nicht nur, dass es in diesem Text nicht nur darum geht, sozusagen biblische Geschichten, die schon durch ihre Auswahl, glaube ich, in die Richtung lenken, um die es mir geht, aber sozusagen auch, was die Textstrategie betrifft, was anderes vorhat. Und das ist so raffiniert und beeindruckend gemacht. Es geht ihm, und das ist meine These, und das habe ich versucht, eben dann anhand der Texte im Detail nachzuweisen, darum, der christianisierenden, der typologisierenden Lektüre dieser biblischen Texte gewissermaßen ihre originale Lektüre, eine jüdische Lektüre, eine adäquate jüdische Lektüre entgegenzustellen. Ohne das jedoch zu machen, dass der Text nicht an den Zensoren vorbeikommt. Und das macht diesen Text so unglaublich spannend, weil er in der Zeit sozusagen einen prominenten Politiker gerichtet ist und Textstrategien offenlegt, die möglicherweise Bedeutung entfalten über das spezifische Beispiel hinaus und in der Lage sind nachzuvollziehen, worum es mit dem Begriff des maranischen Textstrategien, maranischen Schreibens gehen könnte, nämlich ohne eine Abwehr sozusagen christlicher Interpretationen, eine gleichzeitige und dem auch adäquat entgegengestellte oder daneben gestellte originale Lektüre beizugeben.
Also verdeckte Schreibweise.
Ja.
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 Ja, wir haben ja dann und vorhin auch Spezialisten für DDR-Literatur. Mhm. Insofern.
Nein. Jetzt will ich mal protestieren, weil also ich, nach dem, was ich kenne, ist das überhaupt nichts Neues. In der frühen Neuzeit haben alle, insbesondere christliche Schriftsteller, dann, wenn sie irgendwas Intelligentes zu sagen hatten, Vorsichtsmaßnahmen getroffen, um nicht gleich missverstanden zu werden, beziehungsweise um doppelt und dreifach, wenn es geht, vierfach verstanden zu werden. Ja? Das geht eigentlich alle Texte, die sich mit Bibelauslegungen beschäftigen, schrammten irgendwie an irgendwelchen Dogmen immer vorbei. Mhm. Die Protestanten, die sozusagen die Bibelauslegung geöffnet haben, waren sich allerdings überhaupt nie klar, wohin das eigentlich zu gehen habe, wie weit das zu gehen habe. Und es wurden zum Beispiel auch sehr viele dialogische Werke geschrieben, weil man in dialogischen Werken wunderbar sozusagen den Autor dissimulieren kann. Und das geht eben zum Beispiel bis zu Lessing. Ja, und die großen Intellektuellen sind religiös alle nicht festzulegen. Ja, bei Leibnizens Tod wusste man nicht, war der in einer Kirche? Man wusste nicht, welcher Pfarrer da jetzt auf der Beerdigung mitlaufen sollte. Ja, es war irgendwie klar, der Mann hatte sehr viel, extrem viel über Gott geschrieben und hat mit Kirchen verhandelt, aber so richtig klar, ob er zu einer gehörte, war es auch nicht.
Ja. Aber ein Rabbiner wird es nicht gewesen.
Nein, der war es nicht, aber ich will mal absichtlich diesen Erfahrungshintergrund aus dem christlichen oder sagen wir mal aus dem weitgehend protestantischen Kreis und eben auch auf Lessing verweisen, bei dem das auch alles sehr unklar ist, ja, was jetzt sozusagen die Vereindeutigung seiner Zugehörigkeit angeht. Da gab es also bei all diesen Intellektuellen immer Leute, die mit guten Gründen gemutmaßt haben, dass die nun wirklich nicht sozusagen treue Söhne ihrer Kirche sind. Und das war auch nicht immer einfach für diese Leute, mit diesem Verdacht zu leben. Und in einer Zeit der Zensur, der obrigkeitlichen Aufsicht über das, was geschrieben wurde, wo ja nichts geschrieben werden konnte eigentlich, ohne ein Privileg einzuholen und so weiter, ist das ein ganz normales, also überall anzutreffendes Phänomen, dass der Autor sozusagen Schreibstrategien entwickeln musste.
Ja. Aber Delgado geht noch einen Schritt weiter. Vor dem Horizont, den Sie gerade dargestellt haben, ist das ja umso frappierender, mit welcher Deutlichkeit und Radikalität er diesen drei biblischen Geschichten ihre originale Lektüre wieder einschreibt. Ne? Und ohne, dass man das überlesen kann.
Ja, also das gebe ich jetzt gerne zu, dass das, was ich gesagt habe, war jetzt auch absichtlich was Allgemeines. Und das mindert überhaupt nicht den Wert sozusagen der Auslegung dieser Geschichte und dieses Textes. Ja, das, man soll ja nicht aufhören, diese Texte zu lesen und sie zu studieren, nur weil man so was weiß, wie ich das angeblich weiß, ja, mit diesen mehrfachen Textstrategien. Trotzdem reizt mich die Lektüre Ihres Buches immer wieder dauernd woanders hinzudenken. Ja? Also es ist gewissermaßen eine Einladung, natürlich sowieso, das kann man ja nicht verhindern, an den eigenen Denkhorizont. Und dann natürlich an Geschichten, die man weiß und mit denen man vielleicht auch nicht so zurechtgekommen ist. Was ist zum Beispiel mit dieser dialogischen Schreibweise? Sie sagen dazu eigentlich nichts oder nur einmal was, dass man Dialoge natürlich auch benutzt. Also jemand, der einen intellektuellen Inhalt, irgendetwas mitverhandelt in einem Drama, in einem Lesedrama oder in irgendeinem Text, das war ja sehr geübt. Und das war doch unter anderem deswegen auch geübt, vielleicht war es auch einfach populär, das liest sich fetzig und so weiter. Aber es hatte auch damit etwas zu tun, dass man quasi Diskussion von Inhalten in eine Gesellschaft einführen konnte, wo es entsetzlich viele Leute gab, die es eigentlich immer noch gibt, die durch Behauptungen irgendetwas regeln wollten. Ja, von der Kanzel herab oder mit Schriften oder so etwas. Also es ist ein emanzipatorischer Versuch, Dinge in Dialoge aufzulösen, weil man dafür nicht verhaftet werden kann. Nicht so leicht. Man muss interpretieren, um jemanden zu verhaften, der Dialoge geschrieben hat.
Gut, ich habe zwei Kapitel, die relativ stark auf den Dialog eingehen. Eines sind die Dialogi d'amore von Leon Ebreo. Das erste ist die Celestina, auch ein dialogischer Text. Es sind halt unterschiedliche Traditionen, auf die sich bezogen wird und die unterschiedlich aktualisiert werden. Bei Leon Ebreo ist es die neuplatonische Tradition, die in einer Art, Überdrehung sozusagen aller Bestände der Liebesphilosophie in der christlichen, in der jüdischen und in der neuplatonischen Tradition zu einem extrem hybriden Text führt, wo es auf diese Dinge, die sie evozieren, in diesem spezifischen Fall nicht ankommt. Ne? Da geht es nicht darum, sozusagen im Dialogischen verschiedene Perspektiven aufzulösen und die Perspektive des Autors zu dissimulieren. Das interessiert Leone Ebreo nicht. In der Celestina 1499 ist das eine andere Sache. Da ist sozusagen die Aufspaltung verschiedener Perspektiven in den Dialog nochmal in einer anderen Weise inszeniert, nämlich so, dass das ironisierende Element an Bedeutung gewinnt und sozusagen dogmatische Positionen auflöst. Also es ist sozusagen beides nicht ganz das, worauf Sie ausspielen,
also in meinen Text spielen. Ich sage jetzt mal, das ist eine schöne Interpretation von diesem Stück da. Diese Interpretation startet sozusagen mit der Unzufriedenheit ihrerseits daran, dass, also am Ende des Stücks sind irgendwie alle tot, aber unterschiedlich. Und ganz
Drama meistens
eine Frau stürzt irgendwo runter, war das so am Ende. Und das ist unspanisch. Und unspanisch in dieser Interpretation heißt eben mit Verdacht auf Judentum oder so etwas.
Genau. Und Christen bringen sich nicht.
Genau. Und nachher interpretieren Sie dieses Stück und kommen aber auf diese vielen Todesfälle gar nicht mehr zu sprechen.
Das stimmt nicht. Nee? Ich habe ein Schlusskapitel, wo sozusagen der Vater, der sich aus dem Fenster gestürzten liebeskranken Tochter ganz ausführlich mit diesem Tod befasst und sozusagen versucht,
also
die Bedeutung anzunehmen.
Gut, dann habe ich das jetzt nicht gut gelesen. Dann sagen Sie mir, also wenn die eine Interpretation unter anderem anbietet, dass dieser Sturz der Tochter unspanisch ist, was bieten Sie jetzt dagegen an?
Ich sage erstmal, dass diese Frage überhaupt nicht hilfreich ist. Also das Erkenntnisinteresse, was soll das? Ne? Ist sozusagen für eine Sujetfügung, für eine Gattungsfrage, was soll dann sozusagen die Frage bedeuten, ob ein Nationalgefühl sich verletzt sieht, wenn eine Hauptfigur sich aus dem Fenster stürzt? Bitte. Ne? Das kann nicht sein. Das ist aber eine starke Tradition. Menéndez Pelayo ist... Sie kennen ihn. Das ist Ranitzky und Grass in einer Person. Ne? Also das mehr kann man nicht wollen, wenn dann steht, das ist ein zutiefst unspanisches Stück. Ein spanischer Autor im katholischen Glauben hätte nie ein solches Stück geschrieben. Dann ist das schon keine Kleinigkeit. Ich biete nicht dagegen an, ist doch Spanisch. Ja, also darum geht es mir nicht, sondern ich versuche zu zeigen, was für verschiedene Dimensionen dieser Text in der Lage ist, in dieser massiven Ironisierung, und das ist die Textstrategie von La Celestina, anzubieten auf Fragen von Zugehörigkeiten an einer Zeit, 1499, wo sozusagen das Lachen darüber, dass man kein Christ ist, dass man eigentlich, ich meine, das Thema ganz kurz vielleicht von La Celestina, ein junger Adliger verliebt sich in eine ihm qua Gesellschaftsvertrag nicht zugängliche junge Frau und beauftragt eine Kupplerin mit erheblichem monetären Einsatz, dieses Treffen zustande kommen zu lassen. Und das kommt auch zustande und sozusagen das illegitime Verhältnis findet vor aller Augen relativ lange statt, bis es halt schief läuft. Das ist sozusagen ein Zufall-Selbstmord. Der junge Liebhaber fällt von der Leiter und sie will ihn fangen, fällt hinterher. Also das Ganze ist extrem ironisiert und gar nicht mal so tragisch. Ne? Aber sozusagen jenseits von Sujetfügung erlaubt dieser Text in einer unglaublich frappierenden Weise in dieser Zeit sich lustig zu machen über moralische, über Ehrenkonventionen und über Fragen eben von Zugehörigkeit. Das heißt zum Beispiel in dem Moment, wo die Hauptperson Callisto erklärt, dass er für immer seiner geliebten Melibea verfallen ist, dann sagt er, yo no soy cristiano, yo soy melibeano. Das heißt, ich bin Melibeist, also so, ne? So. Ich jetzt mein Herz an Sie verlieren, weil ich wäre Ulrich Hine. Ja? Oder sowas. So. Und,
das ist ein Angebot.
Ne? Und das liest sich proper. Ne? Also das muss man, darauf muss man erstmal adäquat eingehen. Und das kriegt man nicht erklärt, sozusagen diese Wucht an ironischer Werbe, dem man sagt, ja, Spanisch oder nicht. Ne?
Also das heißt, Ihre Leistung ist jetzt nicht die neue These gegen die alten Institutionen, sondern mehr die diffizile Lektüre.
Ja, ich habe schon auch einen wissenschaftshistorischen Anspruch.
Ja.
Ne? Das doch.
Warum
also
lacht
sozusagen,
man denn darüber? Das scheint irgendwie komisch zu sein.
Nein, das ist diese, der ist diskret. Ich bin ja ein bescheidenes Mädchen. Ne? Und ich habe jetzt sozusagen nicht das Gefühl, ich hätte die Lösung gefunden. Aber diese Auseinandersetzung mit dieser doch sehr starken Tradition ging es mir darum, wirklich einmal kritisch zu reflektieren und zu sagen, eigentlich bringt das einen nicht weiter. Und das ist aber so wuchtig und allerorten auch immer diskutiert, auch wenn ich auf Romanistentagen war, Hispanistentagen berichtet habe, wo ich ja, und war Cervantes Jude, war sozusagen die Hauptfrage, die mir gestellt wurde, egal eigentlich, wo ich war. Und das ist sozusagen in einer gewissen Weise fast unerträglich. Und deswegen hat es
dann kann
für
man
mich auch eine große Bedeutung.
Ja, dann kann man ja danken dafür, dass diese Unerträglichkeit nicht nochmal reproduziert wurde, indem man das wiederholt hat. Und ich würde das auch so verstehen wollen, dass Sie versuchen, die Texte überhaupt als Literatur wieder geltend zu machen und dann eben Ihren eigenen Text auch, um diesem leserverwirrenden Verfahren etwas Positives abzugewinnen, in eine Art von Schwebe bringen mit dem Text, der sozusagen den anderen Text nicht erledigt. Mhm. Ich habe mal lange darüber nachgedacht, ob es überhaupt legitim ist, Zitate in kleinerer Schrift zu setzen. Mhm. Ja? Also, weil das ja schon auf der Seite so eine Art Autoritätsverhältnis herstellt. Mhm. Ja? Ist auch schon eine längere Tradition und es liegt jetzt vielleicht nicht an der Größe der Schrifttype, ob man gute Argumente vorbringt, aber es ist so ein Zeichen dafür. Also anyway, dass diese Befreiung des literarischen Sinns oder der Mehrdeutigkeit, sozusagen des Hineinsteigens in den Text und das sensible Nachspüren von so etwas wie Ironie oder so, das kann ich schon akzeptieren. Ja.
Großzügig heute.
Ja, es ist, Also mir fehlt tatsächlich von der ganzen Geschichte her Kontext. Also das ist natürlich jetzt ein sage ich selber, billiges Argument, weil das kann man natürlich immer haben wollen. Ja? Also 1499 erscheint auch von Polydorus Vergilius die erste Ausgabe von De Inventoribus Rerum, wo über die Erfinder der Dinge gehandelt wird und da wird eben nach der Erfinder des Rades auch die Erfinder des Papsttums abgehandelt. Ja? Das ist auch Ironie. Mhm. Ja? Und natürlich dann eine, die ihm dann auch schwer zu schaffen machte, ja, also weil er von der katholischen Kirche daraufhin nicht so geliebt wurde. Diese Kontexte, also wieder eine Schreibstrategie aus dem christlichen Bereich. Ja. Ich weiß ja nicht, ich würde gerne nochmal auf dieses Thema des Autors zu sprechen kommen und wo er denn bleibt. Ja. Weil er soll vor Verdächtigungen biografistischer Art geschützt werden, da sind wir uns alle völlig einig, ja. Weil ein Autor schreibt sich auch derartig was in Traditionen ein, dass manchmal man denken könnte, die Traditionen schreiben seine Texte eher, als dass er sie schreibt. Oder sozusagen, sie sind nur verständlich vor dem Hintergrund dieser Traditionen, was natürlich auch an der Beschränktheit unseres eigenen Verstandes liegen kann, weil wir mehr Mühe haben, uns den Autor in seiner Zeit vorzustellen, als eigentlich die Literatur in ihrer Geschichte. Die können wir uns so schön im Regal immer vorführen. Aber wo bleibt jetzt der Autor, wenn man ihn denjenigen wegnimmt, die ihn ethnisch oder sonst wie kulturalistisch vereindeutigen wollen?
Wir haben ihn in zwei Fällen ja gar nicht. Ne? Wir haben sozusagen anonym erschienene Texte, von denen sozusagen das Phantasma nur noch virulenter geworden ist aufgrund der Tatsache, dass der Autor uns nicht bekannt ist. Schauen Sie, ich möchte nicht nochmal den Autor erlegen, darum geht es mir nicht.
Ne? Das tun wir hier ständig.
Ja, ich finde das sozusagen insofern eine methodisch weit über meine Fragestellung hinausgehende Frage, die aber wirklich eher einer Balance bedarf. Und ich habe mich sozusagen, was meinen Gegenstand, was meinen historischen Ausschnitt betrifft, mit eben dem Begriff des maranischen Schreibens beholfen, wo ich eben gesagt habe, nein, ganz und gar uninteressant ist die Geschichtserfahrung des Autors sicher nicht. Aber man muss sozusagen den Text nicht oder einen literarischen Text nicht als Beleg für eine bereits vorgefertigte kulturhistorische These nutzen, sondern aus jedem Text sozusagen mit dem Respekt gegenübertreten, den er verdient und sozusagen die Spezifik der wirklich komplizierten Zusammenhangs von Autor, Geschichtserfahrung des Autors, Spezifik des Textes und der Besonderheit des Gemachtheit, seiner Gemachtheit in einer Weise reflektieren, wie man es eben nicht allgemein formulieren kann und dann versuchen, an den Texten sozusagen als Quellenmaterial zu belegen, sondern man sollte diese Spezifik aus den Texten selbst entfalten. Und das wäre die einzige, sozusagen, wie ich finde, theoretisch adäquate Antwort auf Ihre Frage. Das wäre sozusagen mein Zugriff, für den ich versucht habe, eben fünf Texte, die ich ja nach einem spezifischen Kriterium ausgewählt habe, nämlich nach verschiedenen Formen der Repräsentation jüdischer Zugehörigkeit und dem Text, den Sie zu Recht als einen Text, der in dieser Zeit auch erscheint, genannt haben, geht es darum nicht. Ne? In diesen Texten geht es in allen Varianten um Formen von Herkunft, Zugehörigkeit, von mir aus auch Abstammung, in unterschiedlichen literarischen Gattungen und Sujetfügungen. Und das war sozusagen die Auswahl. Und der Autor, wie gesagt, ich habe gar nicht solche...
Aber Sie schreiben schon immer mal wieder über Autobiografisches und beziehen sich ja auch auf dieses Paradigma. Das ist ja mehr oder minder das Dauerthema seit 20 Jahren in den Literaturwissenschaften.
Ja, aber richtig befriedigt sind wir nicht mit den bisherigen Antworten, nicht? Ja, also das ist ja sozusagen das Spannende daran. Und ich werde das auch weiter tun, jetzt unabhängig von Fragen der frühen Moderne. Dieses Verhältnis von empirischem Ich, von textuellem Ich und Geschichtserfahrung, das finde ich einen großen und unglaublich spannenden Bereich, in dem es noch viel zu tun gibt. Mhm.
Ja, nur mal als Indiz, nachdem wir ja nun halt immer den Autor als Relaisstation der Diskurse definiert haben, erschien, glaube ich, 2008 im Merkur ein Aufsatz, der hieß Der Autor lebt. Mhm. Und das pendelt sich ja immer so hin und her. Mhm. Jetzt finde ich allerdings interessant, wir haben jetzt sehr lange über Textstrategien geredet und eigentlich wenig über Judentum. Mhm. Und das legt ja Ihr Text auch ein wenig nahe, dass es jüdische oder maranische Schreibweisen gäbe, die durch Verstellungen, Ironie und dergleichen gekennzeichnet wären. Sehe ich das richtig?
Ich würde halt sagen, man kann verschiedene Schreibweisen, ja, von mir aus, ja.
Ja gut,
okay. Jetzt. Ja, Sie haben, ja. Deswegen habe ich das vorhin auch schon gebracht mit dem Dialogischen, weil Sie einmal auf die Tradition des Dialogischen in der jüdischen Tradition verweisen. Mhm.
Das stimmt.
Oder Traditionsbildung sogar.
Mir fällt es halt schwer, und das merken Sie sozusagen an der Zurückhaltung in den Antworten, jeweils sogar eine Klammer für diese fünf Texte in der Antwort sozusagen auf diese Frage zu finden, weil die Strategien so unterschiedlich sind und die Schreibweisen. Und sozusagen das ausgeführte Beispiel von João Pinto Delgado, das ist sehr, sehr, sehr klar. Das ist nicht nur ironisch, das ist nicht nur verdecktes Schreiben, sondern das ist sozusagen Entziehen von Texten aus einer bestimmten Reinterpretation und sozusagen ein ganz starkes Markieren mit einer eigentlich ihnen original, jedenfalls aus Sicht des Autors, zustehenden Interpretationsdimension. Das ist das eine. Das andere ist Ironisierung. Eine andere Möglichkeit, und das wäre Montaigne, ist sozusagen der Abweis aller, wie soll man sagen, jenseits des Ich gelagerten Referenzpunkte. In Montaignes Essays gibt es nur eine einzige Instanz, die in irgendeiner Art und Weise in der Lage ist, Auskunft über die Welt zu geben. Das ist das Ich. Und das ist ein Text, wie ich finde, ohne Vorgeschichte. Er frappiert mich immer wieder, wenn ich Teile von ihm lese. Und auch dort sozusagen im Prinzip eine Hyperbolisierung dieses Ich-Bezuges. Also deswegen sozusagen eine allgemeingültige Antwort, dass es jetzt eine, zwei, drei Schreibweisen maranischer Art gäbe, schwierig. Ne? Sozusagen nochmal der Blick, das muss aus der jeweiligen textuellen Konfiguration sehr, sehr genau entfaltet werden, damit es wirklich mit diesen Adjektiven auch passt. Ne?
Ja, ich frage das auch deswegen, weil es natürlich diese Kritik an dem Jüdischen als intellektuell und uneindeutig und eben nicht national, das schreibt auch Adorno über Heine peinlicherweise. Mhm. Und er behauptet, er schämt sich für Heine, weil er nun leider nicht so authentisch ist. Also da kommt man ja auch an ein ziemlich gefährliches Feld, wenn man so etwas behauptet, dass es da so Spezifika gäbe.
Deswegen tue ich das ja nicht.
Na, Moment mal. Maranismus als Metapher, kontingentes Selbstsein und literarische Schreibweise. Mhm. Ja, das ist doch eine Kopplung von Judentum, wie immer es auch sei, und Schreibweisen.
Ja, wenn man die Metapher vielleicht noch mit reinbringt, ist sozusagen die Kopplung vielleicht eine nicht ganz so mittelbare, wie es auf den ersten Blick erscheinen mag. Ne? Mhm. Und deswegen sozusagen die Titelüberschrift auch in dieser Verknüpfung. Da kriegen Sie mich nicht festgenagelt.
Nein, ich wollte Ihnen auch nicht den Tort antun, Sie mit Adorno zu vergleichen.
Es ging ja vielleicht eher sozusagen um eine unausgesprochene, also in dem Buch jetzt selber nicht niedergelegte Kontextualisierung dieses Ansatzes. Mhm. Ja? Denn es gibt ein, wie Claudia eben schon sagte, ein sehr viel eindeutigeres sozusagen Zuweisen des Jüdischen später. Ja? Mhm. Also ab dem 18. und dann besonders im 19. und 20. Jahrhundert.
Aber hallo.
Und genau. Und dieser ganze Komplex steht ja quasi, wie ein Schatten über diesen sozusagen Befreiungsversuchen von Literatur aus einer Zeit, wo man manchmal auch sozusagen so viel Verbindung zu diesen Texten verloren hat, dass man sie quasi nur noch als historische Dokumente nimmt. Mhm. Und auch das ist ja ein Stück Versuch, diese Texte tatsächlich zu befreien, ja, als das, was sie sind, nämlich letztlich auch etwas, ich will nicht sagen Monströses, aber jedenfalls etwas Außergewöhnliches, mhm, etwas nicht Erwartbares und deswegen auch nicht Rekonstruierbares. Mhm. Ja. Es gibt nicht eine sozusagen gesammelte Anzahl von Faktoren, deren Vollständigkeit dann automatisch dieses Werk ergäbe, mhm, sondern alles, was es gibt, sind sozusagen Annäherungsversuche von heute, diese Texte in einer möglichst ungezwungenen Weise zu lesen, mhm, und mit dem Versuch, keinerlei Beschädigung auszulösen. Mhm. Was natürlich dann auch gleichzeitig der Versuch ist, überhaupt nichts mit diesen Texten anzurichten.
Och. Weiß nicht. Also ich bin ein bisschen optimistischer. Ich glaube, dass sozusagen die methodische Vorsicht und Präzision nicht automatisch ergebnisfrei enden muss. Und ich bin mir relativ sicher, bei all diesen Texten durch die Fragestellung und die Art und Weise des Zugriffs noch mal, sie nicht nur aus ihrer wissenschaftshistorischen Beschädigung, wie sie es nennen, befreit zu haben, sondern gleichzeitig auch zu zeigen, dass sie das Potenzial in sich selbst tragen, diese Befreiung zu rechtfertigen, so vielleicht.
Also ich kenne jetzt die Literatur über die germanistische oder romanistische über Barockliteratur nicht so, mhm, aber ich bin schon bei vielen entsprechenden Vorträgen, mhm, eingeschlafen, mhm, ich kann mich erinnern, dass so jemand wie Hubert Fichte, wenn der über Lohenstein schreibt, dann schläft man nicht ein, mhm, ja, mhm, also von der Qualität ist das jetzt nicht, es bleibt ja wissenschaftlich, mhm, ja, sozusagen. Aber trotzdem war einfach provokativ die Frage, ist das sozusagen den Vergegenwärtigungsversuch, den Sie auch unternehmen in diesem Text, ist der wirklich, also sollen wir das jetzt auch alle lesen? Ist das wirklich total lohnend, diese Texte sich zu vergegenwärtigen als Texte? Ich meine, Leon Preau zum Beispiel ist in der Philosophiegeschichte auch präsent als eine Vorgeschichte von Spinoza. Mhm. Ja, und Neuplatonismus, mhm, ist ja sowieso ein, mhm, philosophisches Thema. Also, mhm, da gibt es ihn auch. Er, mhm, ist auch ediert. Man kann ihn heute kaufen. Ja.
Nur nicht auf Deutsch?
Doch, bei meiner?
Ja,
ja.
So.
Aha.
Ja. Ich habe alles selbst übersetzt.
Ne? Ja, ist auch gut. Ist, ne? Die Übersetzungen sind verständlich. Mhm.
Ja,
ja.
Ja. Ja, würde ich schon sagen, denn schauen Sie, Montaigne wird bis heute gelesen, ja, und nicht immer mit befriedigenden Ergebnissen, manchmal mit sehr beeindruckenden Ergebnissen. Ich glaube schon, dass der Text nicht nur den Wert hat, sozusagen diese Texte nochmal zu präsentieren, sondern ich wünsche mir natürlich nicht nur Veranstaltungen wie diese, sondern eben auch Reaktionen darauf. Zum Beispiel sind Texte wie Leon Hebreo eigentlich vergessen. Also wenn er in der Philosophiegeschichte eine Rolle spielt, die Texte, die ich dazu zur Kenntnis genommen habe, die haben mich nicht befriedigt. Also da hatte ich nicht das Gefühl, dass sozusagen die Besonderheit, der Neuplatonismus ist ja eigentlich vorbei, als der Text entsteht. Auf einmal sozusagen emergiert er in einem Text mit einer Wucht. Man sagt, hallo, ist der einfach nur zu spät gekommen oder was ist sein Problem? Na, also sozusagen die Besonderheit der Texte wird jedenfalls in diesen Traditionen nicht deutlich. Montaigne, habe ich gesagt, Delgado ist faktisch vergessen. Ne? Es hat nur dank eines couragierten Wissenschaftlers gibt es überhaupt eine Edition aus dem Jahr 1956. Die hat Broschurcharakter, mehr gibt es nicht.
Und dieses Vergessen hat auch ein bisschen Methode? Oder ist bezeichnend?
Ach, so weit würde ich nicht gehen, aber es liegt sozusagen an, das hat die Fachtradition mit verursacht, das vielleicht so. Ne? Sagt, ach ja, das ist dieses jüdische Zeugs, ne, das lässt man vielleicht liegen, vielleicht so. Ne? Das wäre sozusagen das Maximum an Provokation, zu dem ich bereit bin. Ja,
ja, das ist aber dann schon
ordentlich. Ja, ja, ja. Naja, und für zwei ihrer Texte gilt es ja nicht. Also Theatertexte wie Celestina, die werden ja immer mal wieder aufgegriffen. Mhm. Und der
verfilmt.
Ja, oder verfilmt eben. Mhm. Naja, und der Lazzario, das weiß dann auch jeder Germanist, also mindestens, wenn er bei mir studiert hat, ist natürlich der erste Schelmenroman. Mhm. Also für die drei anderen Texte lege ich jetzt, mhm, nicht die Hand ins Feuer, aber, mhm, so ganz pessimistisch wäre ich dann, mhm, eigentlich
ich bin auch
ganz nicht.
So, jetzt ist, ja, die Einigkeit auf dem Podium zu einem Grade gereicht, dass wir, ja, jetzt durchaus Provokation aus dem Publikum gebrauchen, mhm, könnten. Es gibt ein Publikumsmikrofon und wer die Hand hebt oder irgendwie winkt, der bekommt es auch weitergereicht. Das passiert eigentlich grundsätzlich nie, wenn ich es zum ersten Mal sage, aber vielleicht ein bisschen spät. Doch.
Oh.
Es gibt einen. Wollen wir den dran? Also ich sehe überhaupt die Person nicht.
Aus dem Nichtverstehen zwei Fragen. Was bringt, wenn wir wieder von Maranentum sprechen, gegenüber diesem Conversus-Begriff? Und zweitens, diese Einflüsse oder Herkünfte und so weiter in den Texten aus dem jüdischen Hintergrund, haben Sie da getrennt zwischen Konvertiten-Hintergrund und jüdischem? Oder fällt Ihnen das auch schwer, dort zu trennen? Also wie schaffen Sie dort wirklich konvertitisches Bewusstsein oder konvertitische Tradition festzumachen als Essenz in den Texten?
Mhm. Also ich habe mit der Auswahl der Texte versucht, verschiedene Varianten jüdischer Geschichtserfahrung abzubilden. Das betrifft sozusagen, wie bei Leon Hebreu, Autoren, bei denen die Zugehörigkeit völlig klar und auch nicht diffizil nachzuvollziehen ist. Das geht über Autoren, die möglicherweise von der Herkunft ihrer Familie nichts wussten, wie Montaigne. Das geht über Zwangskonvertiten, die zu einer späteren Phase ihres Lebens, wie das bei João Pinto Delgado der Fall war, zurück zum Judentum konvertiert sind. Ist aus Südfrankreich dann nach Antwerpen gegangen und ist zum Judentum konvertiert, hat dann weitere Texte geschrieben unter dem Namen Moshe Delgado und bis hin eben zu Texten, die anonym sind. Und ich versuche sozusagen diese verschiedenen Varianten von jüdischen oder konvertitischen Herkünften abzubilden in der Auswahl der Texte. Der Unterschied sozusagen zwischen dem Begriff des Converso, der bei mir sozusagen immer kursiviert ist, weil er eben nur als Zitat eben einer Fachtradition genommen wird, hin zu dem Begriff des Maranischen, ist der, dass ich versuche, den Begriff des Maranischen nicht in Bezug auf die Herkunft der Autoren zu definieren, sondern als eine Schreibweise, metaphorisch neu zu begreifen und dessen Möglichkeiten jeweils am konkreten Textbeispiel abzugleichen. Also ich weiß nicht, ob die Frage Ihnen damit beantwortet ist.
Wir brauchen das Mikrofon, sonst wird das nicht aufgenommen.
Meine Frage zielte nach den Unterscheidungsmöglichkeiten zwischen jüdischem Bewusstsein oder Literaturtradition oder wie auch immer, einen ganzen Komplex, und konvertitischen. Oder sind die Konvertiten dann doch wieder nur vor dem Hintergrund des Judentums erklärt? Das wäre vielleicht ein bisschen zu wenig. Und diese ironischen Figuren, die gibt es ja dann mindestens seit dem 13. Jahrhundert, seit den Diskussionen zwischen Juden und Christen in diesen berühmten Streitgesprächen. Also da finden ja diese Mittel auch schon Anwendung. Insofern würden die ja kaum maranisch oder konvertitisch sein können.
Weil sie
300 Jahre früher schon benutzt werden.
Schauen Sie, vielleicht so. Mich interessiert sozusagen nicht die Rekonstruktion eines jüdischen, eines maranischen, eines konvertitischen Bewusstseins. Das halte ich für außerhalb meiner Möglichkeiten. Ich versuche sozusagen die Spezifik der Texte jeweils präzise nachzuvollziehen, indem ich sie eben aus diesem Blick aus der Perspektive, die Sie gerade aufmachen, versuche zu befreien. Ich kann das Bewusstsein der Autorinnen und Autoren nicht nachvollziehen. In keinem historischen Zusammenhang. Das ist nicht die Aufgabe eines Literaturwissenschaftlers, einer Literaturwissenschaftlerin, zu versuchen, das Bewusstsein eines Autors Lektüre seines Textes nachzuvollziehen. Dazu sind wir nicht in der Lage. Deswegen ist sozusagen die Antwort so sperrig, weil sozusagen der Zugriff von mir ein ganz anderer ist.
Mit dieser Aussage fallen jetzt ganz viele Dissertationen und Habilitationen tot um. weil ich glaube, dass doch relativ vielen bizarrerweise selbstverständlich scheint. Also ich denke wie Sie, aber bizarrerweise scheint es vielen selbstverständlich, dass ein Kunstwerk unbedingt mit Rekurs auf die Intention des Autors erklärt werden muss.
Das war ein Problem.
Ja, das ist ein Problem. Also ich meine, dass der Autor Bewusstsein hatte, ist ja klar, aber welches und ob das jetzt nur dazu gereicht hat, ein Werk zu verfassen und so weiter, das ist ein schwieriges Thema.
Ich würde gerne noch mal eines Teils auf Rezeption kommen. Sie haben ja auch schon publiziert im Umkreis. Was sagen denn unsere geschätzten Kollegen zu dem, was Sie da gemacht haben?
Publiziert im Umkreis? Wie meinen Sie das?
Naja, es gibt auch einen Artikel von Ihnen mit einem sehr komplizierten Titel. Den habe ich auch, glaube ich, nicht verstanden. Es gibt ungefähr 4 Fremdwörter darin. Ironie, Inquisition und Konversion, ja. Parodien von Inklusionsdispositiven im Lazarillo de Tormes.
Ja. Adorno hatte auch nichts gegen Fremdwörter. Ne?
Ich vertrete hier nicht Adorno.
Ja. ja, das kam nicht so schlecht an, weil es mir mit dem Text gelungen ist, sozusagen. Ich habe ja das Glück gehabt, meine kulturwissenschaftliche Öffnung des literaturwissenschaftlichen Zugriffs über einen Archivfund zu etablieren. Ja. Und das ist sozusagen in diesem Lazarillo-Text der Punkt. Nur für diejenigen, die den Text nicht kennen, es gibt sozusagen seitdem der Text, und er ist der erste Schelmenroman der Weltliteratur, das ist aber jetzt nicht so eine unspektakuläre Sache, denn zum ersten Mal gibt es in der frühen Moderne einen Ich-Erzähler, eigentlich ohne Vorbild. Es erzählt dann eben kein Heiliger oder ein Adliger seinen Lebensweg, sondern das Kind sozusagen ein Kind sehr zweifelhafter Herkunft, in sehr ironischer Weise. Und dieser Ich-Erzähler, das hat sozusagen seit Jahrhunderten macht das die Literaturwissenschaftler oder beziehungsweise früher die Philologen verrückt, warum man sozusagen den Autor nicht habhaft werden kann und warum man nicht wirklich erklären kann, wie kommt das, dass auf einmal in Spanien Mitte des 16. Jahrhunderts der Ich-Erzähler und damit eigentlich der Beginn des modernen Romans zu situieren ist. Gut, und der Archivfund, das ist sozusagen noch die Reaktion darauf. Ich habe in den Archiven der Inquisition Dokumente gefunden, die sozusagen von der Gestaltung her so nah an der Eingangssequenz des Lazarillo und der Erzählhaltung sind, dass ich mit relativ solider Argumentation belegen konnte, dass es sich möglicherweise hier um eine Satire von dem Inquisitionsdispositiv der genealogischen Dokumente der Inquisition gehandelt hat. Und das fand die Romanistik nicht so schlecht.
Mhm. Was gibt es denn jetzt noch für Projekte, wenn wir abschließend fragen dürfen?
Abschließend fragen. Es gibt sozusagen ein neues Projekt, das sich mit dem Symbolismus befasst, mit der französischen Literatur und einem Protagonisten. Ich versuche, eine literarische Biografie zu schreiben über Gustav Kahn, der den freien Vers erfunden hat. Jedenfalls behauptet er das von sich, hat einen großen Aufsatz darüber geschrieben und war eine der wichtigsten Figuren des Symbolismus und ist dann nach der Dreyfus-Affäre in einer sehr widersprüchlichen Weise dem Zionismus begegnet. Und das ist sozusagen das nächste Projekt, das sich mit dem ausgehenden 19., beginnenden 20. Jahrhundert befasst.
Das wäre vielleicht jetzt auch nochmal eine Bilanz. Sie haben am Anfang gesagt, das Dubnow-Institut fördert geradezu solche erstmal ja nicht direkt im Zentrum stehenden Projekte und das müssen Sie jetzt weiter fortsetzen.
Ich weiß nicht, ob die nicht so im Zentrum stehen. Ich habe vorher sozusagen, habe ich mich provozieren lassen und polemisch geäußert. In der Romanistik werden sozusagen Themen des Gegenstands kaum behandelt. Das hat mit der Fachtradition zu tun, das hat mit den Schwierigkeiten zu tun, methodischer Art, zuweilen mit ordentlicher Vorsicht, aber auch, Sie haben das vorhin ins Spiel gebracht, mit einer gewissen Art des nicht zufälligen Vergessens dieser Tradition. Und dass sie sozusagen auf den ersten Blick als am Rand stehen empfunden werden, das hat eigentlich ihre historische Bedeutung nicht wirklich verdient. Denn auch bei Kahn, ohne ihn hätte Moreas nie ein Gedicht publiziert bekommen. und auch nicht sein Manifest publizieren können später. Denn Kahn war Herausgeber von drei entscheidenden Zeitschriften. Er hat wesentliche Dichter gefördert. Das heißt, die Projekte mögen auf den ersten Blick Themen in den Blick nehmen, die von den Personen her nicht so bekannt sind, die aber im Zentrum von Fragen der Geisteswissenschaften stehen, wie sie im Moment diskutiert werden. Und das gilt ganz sicher nicht nur für die Romanistik. Wir haben im Institut außer mir leider noch keine weiteren Romanisten, dafür aber Germanisten, Slawisten, allgemeine Literaturwissenschaftler, Spezialisten der jüdischen Literatur und der hebräischen Literatur, Historiker, jüdische Literatur.
Und das Ergebnis ist doch schön, wenn nach der Durchführung eines Projektes man die Sache anders ansieht als vorher.
Oh ja.
Zumindest das, ja. Oh ja. Also wir möchten an dieser Stelle den offiziellen Teil beenden. Mhm. Inoffiziell kann es ja hier gleich gerne weitergehen. Mit dem Hinweis darauf, dass wir uns beim nächsten Mal nicht hier befinden, sondern im Exil, wie wir sagen. Man könnte auch sagen, zu Gast im Haus des Buches, dann mit Ulrich Raulf, möchte ich nochmal herzlich Susanne Zepp danken.
Vielen Dank für die Einladung.